HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Trockene Felder. Das Problem mit der weltweiten Getreideernte.
Zum dritten Mal in 10 Jahren insgesamt wird die weltweite Getreideernte nicht reichen, um den Bedarf an Getreide zu decken. Das erwarten sowohl die UN-Welternährungsorganisation FAO in Rom als auch der Internationale Getreiderat in London. Die genauen Zahlen und Fakten hat Martin Honecker zusammengetragen.
2.650.000.000 Tonnen Getreide. So viel können Landwirte rund um den Globus voraussichtlich im laufenden Agrarjahr ernten. Gebraucht werden allerdings voraussichtlich 2.680.000.000 Tonnen Getreide, 30 Millionen Tonnen mehr. Das ist eine große Zahl, aber noch kein Grund zur Panik, sagt Klaus Gier von der KfW Entwicklungsbank.
Wir haben weltweit ungefähr 800 Millionen Tonnen an Lager. Das liegt in USA, in den Exportländern, aber das meiste liegt in China. Und hier ist die Diskussion, wie genau kann man den chinesischen Lagerzahlen glauben, wie sicher sind die? Selbst wenn es da Unsicherheiten gibt, es ist nicht so, dass wir jetzt vor einem Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung oder vor einer Teuerung stehen.
Auch wenn der Getreidebedarf in diesem Jahr die Ernte übersteigen wird, in den Speichern lagert also noch genug Getreide, um das auszugleichen. Allerdings fallen die Speicherbestände laut internationalem Getreiderat auf ein 3-Jahres-Tief. Unter den Begriff Getreide fallen zum Beispiel Weizen und Mais. Und auch Reis ist ein Getreide und fließt daher in die Getreidestatistik mit ein. Die Gründe dafür, dass der weltweite Verbrauch im laufenden Agrarjahr 2018-2019 den Ertrag voraussichtlich übersteigen wird, sind vielfältig, sagt Klaus Gier.
Wir haben regelmäßig Naturkatastrophen in Regionen. Wir kennen in Deutschland, erinnern uns alle noch sehr gut an die Situation im letzten Jahr. Da haben wir eine Getreideernte ungefähr von 20% niedriger als im langfristigen Durchschnitt. In manchen Ländern wie im Süden haben wir häufig mit Dürren zu tun.
Neben Naturkatastrophen ist auch der gestiegene weltweite Verbrauch für das voraussichtliche Minus in der Getreidebilanz verantwortlich, sagt Klaus Gier. Der Grund? Die Weltbevölkerung steigt stetig an und immer mehr Menschen brauchen Nahrung. Und was noch wichtiger ist, immer mehr Menschen wollen Fleisch essen. Der größte Anteil des weltweiten Getreides wird nämlich an Tiere verfüttert. Und bei uns in Hessen könnte der weltweit gestiegene Getreideverbrauch auch Auswirkungen auf uns haben, etwa indem die Brotpreise steigen? Nicht unbedingt, sagt Olaf Schütz von der Genossenschaft der Bäcker und Konditoren Bäko Rhein-Main-Limburg. Die Genossenschaft kümmert sich für die Bäcker und Konditoren darum, Mehl einzukaufen. Entscheidender als der Weltmarkt sei dafür aber der Getreidemarkt in Europa. Und da sei noch gar nicht ausgemacht, dass der Bedarf wirklich die Produktion übersteigt.
Ich sage mal, warte mal zu, das ist natürlich immer der Blick in die Kristallkugel, wenn es darum geht, wie entwickelt sich die Ernte tatsächlich. Also die Anbauflächen sind leicht größer. Natürlich haben wir im Norden die Trockenheit noch vom letzten Sommer. Die schlägt auch jetzt tatsächlich noch durch. Bleibt abzuwarten, wie das Wetter in den nächsten Wochen ist. Ist es aber geringer, klar, dann müssen wir logischerweise auch mit steigenden Getreidepreisen rechnen.
Auch wenn die Lage auf dem Getreidemarkt also nicht bedrohlich ist, langfristig und global gesehen muss trotzdem etwas getan werden, sagt Klaus Gier von der KfW Entwicklungsbank. Den Industrieländern empfiehlt er, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und weniger wegzuschmeißen. Gleichzeitig müssten in Entwicklungsländern bessere Transport- und Kühlketten eingerichtet werden, um die Lebensmittel dahin zu transportieren, wo sie gebraucht werden.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Trockene Felder. Das Problem mit der weltweiten Getreideernte.
Aktuelle Prognosen sagen, die weltweite Getreideernte wird in diesem Jahr nicht ausreichen, um den globalen Bedarf an Weizen, Roggen, Hafer und Co. zu decken. Grund dafür sei unter anderem das Dürrejahr 2018. Aber ist die Lage wirklich so aussichtslos? Können nicht zum Beispiel gentechnische Methoden dabei helfen, die weltweite Getreideernte auch in Zukunft zu sichern? Methoden wie die im Moment viel beschworene Genschere CRISPR-Cas? Das wollte ich von hr-info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner wissen. Und ihn habe ich gefragt, wie sieht's denn aus an der Genforschungsfront?
Recht wuselig. Da wird weltweit sehr intensiv geforscht. Man will hitzeresistente Pflanzen haben. Solche, die mit wenig Wasser klarkommen, aber auch solche, die mehr Ertrag bringen. Und auf dieser Genschere CRISPR-Cas, da ruhen tatsächlich sehr große Hoffnungen. Und ja, Experten wie der Biochemiker Holger Puchter vom Karlsruher Institut für Technologie, die sagen, CRISPR-Cas hat den molekularen Werkzeugkasten so stark erweitert, dass jetzt Biotechnologie, Biologie und letztlich auch Teile der Agrarwissenschaft Landwirtschaften grundlegend revolutioniert werden könnten.
Was bewirkt denn diese CRISPR-Cas-Methode in der Pflanze jetzt zum Beispiel?
Ja, mittels CRISPR-Cas kann man Erbsubstanz an ja vorab festgelegten Stellen zerschneiden, nicht? Deswegen auch Genschere. Nicht? Mhm. Und diese zerschnittene Erbsubstanz, die lässt sich dann neu ordnen. Und so kann man dann zum Beispiel vorteilhafte Eigenschaften miteinander kombinieren oder unvorteilhafte voneinander trennen. Letztlich ist CRISPR-Cas nicht nur eine Genschere, sondern auch so ein bisschen vergleichbar mit der Copy-Paste-Funktion auf dem Computer. Ja, und dieser Neuordnungsprozess, der funktioniert jetzt viel einfacher, schneller und auch präziser und gezielter als das, was früher per klassischer Pflanzenkreuzung ging. Es lässt sich sogar vermeiden, dass auf dem Kreuzungsweg so Eigenschaften in die Kulturpflanze kommen, die man eigentlich nicht haben möchte. Zum Beispiel Tomaten, die hat man ja lange Jahre auf Größe gezüchtet und als unerwünschte Begleiterscheinung verloren sie eben den Geschmack. Und das, sagen die Experten, könne man nun vermeiden.
Mhm. Und wenn wir jetzt zu unserem Getreideproblem zurückkommen, bei welchem Problem kann CRISPR-Cas dann da helfen?
Zum Beispiel kann man darüber eine erhöhte Toleranz gegen Trockenheit erreichen. Die herzustellen ist eigentlich gar kein Problem mehr. Das hat man auch an Mais zum Beispiel schon erforscht. Es gibt mittlerweile aber auch zum Beispiel Reispflanzen, die größere Körner haben und mehr Reiskörner pro Pflanze. Oder Weizenpflanzen, die unempfindlich gegenüber Pflanzenpilzen sind. Und gerade die Weizenzucht, die profitiert von CRISPR-Cas sehr. Denn Weizen ist nicht nur eine der weltweit wichtigsten Nahrungspflanzen, sondern Weizen hat auch ein ungewöhnlich komplexes Genom. Also die Gesamtheit der Erbanlagen ist dort sehr komplex. Und die konnte man bisher mit diesen konventionellen Methoden nur schwer verändern, sag ich mal. Und im Prinzip haben jetzt die Pflanzenzüchter mit CRISPR-Cas schon eine Möglichkeit in der Hand, Probleme zu lösen, die sich aus dem Klimawandel ergeben für den Ackerbau. Und darüber hinaus können sie eben auch Anbauerträge und Produktqualitäten steigern.
Aber CRISPR-Cas ist ja in anderen Zusammenhängen nicht unumstritten. Man denke nur an die Meldung aus China, dass da per CRISPR-Cas ja genetisch veränderte Babys auf die Welt gekommen sein sollen.
Ja, und natürlich gibt es auch in dem Agrarkontext die mahnenden Stimmen, die etwa fragen, ob man die ganzen Probleme nicht auch anders lösen könne. Weil zum Beispiel befürchtet wird, wenn man es mit CRISPR-Cas macht oder anderen gentechnischen Methoden, dann führt das perspektivisch zu mehr Nachlässigkeiten beim Schutz des Klimas, der Lebensvielfalt. Wenn man also weiß, überspitzt gesagt, ändert sich das Klima, muss man nur die Gene der Kulturpflanzen ändern und schon ist dafür gesorgt, dass die Menschheit nicht verhungert und wir können weitermachen wie zuvor. Ja, und die ethische Komponente, die bei der Diskussion um die CRISPR-Babys ja auch so eine große Rolle spielte, die kann eigentlich auch bei Weizen und Tomaten nicht ausgeklammert werden. Fragen wie, steht es uns ganz prinzipiell zu, ins Erbgut anderer Lebewesen einzugreifen? Wird dadurch Leben nicht ja auch zur Sache und erheben wir uns nicht über die Evolution? Und da auch darüber kann man in diesem Zusammenhang gut nachdenken.
Und dann dürfen wir die Sorgen der Verbraucher ja auch nicht vergessen. Du hattest vorhin vom unerwünschten Begleiterscheinungen bei der klassischen Tomatenzucht gesprochen. Viele haben ja Angst vor gesundheitlichen Nebenwirkungen, weil man genetisch veränderte Naturpflanzen dann gegessen hat. Ne?
Ja, und das ist tatsächlich auch noch so ein schwieriges Pflaster. Es gibt weltweit kaum belastbare Studien über die Auswirkungen genveränderter Pflanzen auf Mensch und Tier. Erst recht keine Langzeitstudien. Und meines Wissens fehlen auch wissenschaftliche Daten, die andersherum belegen würden, dass genveränderte Organismen nicht gesundheitsgefährdend sind. Da werden ja dann doch eher gegenteilige Befürchtungen wach. Etwa, wenn man ja auf diese Antibiotikaresistenzgene schaut, mit denen kann man jetzt im Labor zum Beispiel feststellen, ob eine Genveränderung erfolgreich war. Aber wenn sie in unseren Körper dann kommen, besteht die Gefahr, dass diese Antibiotikaresistenzen auf unsere Darmbakterien übergeben werden und Antibiotika schneller wirkungslos werden.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Trockene Felder. Das Problem mit der weltweiten Getreideernte.
Der Sommer 2018 war ein harter Sommer, lang, heiß und sehr trocken mit spürbaren Auswirkungen für Mensch und Natur. Auch in Hessen gab es Wasserversorgungsengpässe. Die Natur hatte zu leiden, auch die Landwirte mussten kämpfen. Aber wie geht's weiter? Natürlich kann keiner voraussehen, wie das Wetter in diesem Sommer wird. Aber wie sind wir ins Jahr 2019 wassertechnisch gestartet? Und wie schätzen die Fachleute die Zukunft ein? Andreas Heigen berichtet.
Wassermangel, Ernteeinbußen und Waldbrände. Alles Auswirkungen der starken Dürre im letzten Sommer. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach überwacht und dokumentiert den jährlichen Niederschlag. Andreas Becker leitet die zuständige Abteilung. Seine Bilanz für Hessen?
Im sogenannten hydrologischen Jahr, das geht immer vom November des Vorjahres bis zum Oktober des eigentlichen Jahres, haben wir verbreitet eben Niederschlagsdefizite von so 60% gehabt, vor allen Dingen im Norden und Osten des Landes, aber auch im Rhein-Main-Gebiet sind wir nur so auf 60% des Solls gekommen.
Der wenige Regen 2018 war vor allem auch ein Problem für die Landwirtschaft in Hessen. Bernd Weber vom Hessischen Bauernverband spricht von empfindlichen Ertragseinbußen.
Beim Getreide haben wir im Schnitt im Vergleich zum Vorjahr Ertragseinbußen von 15% zu verzeichnen. Stärker waren die Ertragsverluste beim Raps in der Größenordnung 25-30%. Auch bei Kartoffeln, da mussten wir Abstriche machen. Das gleiche gilt für die Zuckerrüben.
Das Dürrejahr 2018 haben die Landwirte noch gut in Erinnerung. Nicht nur, dass sie es im Geldbeutel spüren, nein, auch im Boden.
Wichtig ist für landwirtschaftliche Kulturpflanzen die Wasserversorgung auch im Unterboden, das heißt unterhalb der oberen 30 Zentimeter. Und dort haben wir ein gewaltiges Defizit noch, das sich im Laufe des letzten Jahres aufgebaut hat. Das Dürrejahr haben wir noch bestens in Erinnerung und diese Dürre, diese Trockenheit, die wirkt nach.
Die Bauern hoffen also nun auf ausreichend Regen in diesem Sommer. Die Dürre wirkt übrigens nicht nur in den oberen Bodenschichten nach, nein, auch bei den Grundwasserständen macht sich der wenige Regen bemerkbar. Denn nach der Trockenperiode 2018 sind die Grundwasserstände auf ein deutlich unterdurchschnittliches Niveau gesunken. An 10% der Messstellen in Hessen wurden sogar Niedrigstwerte dokumentiert. Dieses Grundwasserdefizit hätten jedoch auch die Regenfälle im vergangenen sogenannten hydrologischen Winterhalbjahr nicht ausgleichen können, sagt Mario Hergesell vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Die Situation habe sich durch die Regenfälle im Winterhalbjahr aber etwas entschärft.
Sie haben doch in der Summe für einen moderaten Anstieg und zu einer moderaten Erholung der Grundwasserverhältnisse geführt. Also dadurch hat sich die Grundwassersituation gegenüber der Situation Ende letzten Jahres doch entspannt.
Relativ entspannt ist auch der Fachmann, denn die Wasserversorgung der Bevölkerung sei nicht gefährdet. Doch wie der kommende Sommer wird, ist natürlich auch nicht vorauszusehen und man muss regional unterscheiden.
Lokale Versorgungsengpässe, wie wir sie im letzten Jahr beobachtet haben, sind nicht auszuschließen. Meist sind es immer wieder dieselben Hotspots oder Regionen, die davon betroffen sind, nämlich Mittelgebirgsregionen mit lokaler Eigenversorgung und vor allen Dingen fehlenden Anschluss an den überörtlichen Leitungen.
Denn im Sommer, wenn viel Wasser benötigt wird, kommen die Versorgungssysteme zu gewissen Zeiten an ihre Grenzen. Es muss also etwas passieren, sagt Hubert Schreiber von Hessenwasser, dem Trinkwasserversorger für die Rhein-Main-Region.
Der Spitzenbedarf ist jeweils gestiegen und der entscheidende Punkt ist, dass wir sehr zügig und auch konsequent gemeinsam mit unseren kommunalen Partnern die Infrastruktur anpassen.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Trockene Felder, das Problem mit der weltweiten Getreideernte.
Normalerweise reicht die weltweite Getreideernte aus, um den Bedarf der Menschheit zu decken. Aber diesmal ist es anders. Die UNO-Ernährungsorganisation meldet, dass sie im Agrarjahr 2018-2019, also dem Zeitraum von einer Ernte zur nächsten, nicht ausreichen wird. Immerhin ist es in diesem Jahrzehnt schon das zweite Mal, dass wir an die Reserven gehen müssen. Einer der Gründe dafür ist der sehr trockene Sommer des vergangenen Jahres in ganz Europa. Wilfried Bommert ist Agrarwissenschaftler und Gründer des Instituts für Welternährung. Und von ihm stammt auch das Buch »Kein Brot für die Welt«. Ihn habe ich gefragt, Herr Bommert, die Weltbevölkerung wächst ja weiter und wenn wir da beim Getreide Schritt halten wollen, dann muss jedes Jahr 1,5% mehr geerntet werden. Wo soll das Ihrer Meinung nach herkommen?
Das ist die Frage, denn was wir in diesem Jahr erlebt haben, sind ja vor allen Dingen Witterungsauswirkungen. Das ist die Auswirkung des Klimawandels in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und da ist die Frage, ob unsere Hochleistungssorten, die wir auf den Äckern, die wir industriell bewirtschaften, anbauen, in Zukunft überhaupt noch da standhalten können. Denn die haben ein bestimmtes Komfortklima. Und dieses Komfortklima verlässt gerade der Klimawandel und dann wird es schwierig mit den Ernten.
Jetzt kommt ja dann auch noch dazu, von dem, was auf der Südhalbkugel der Welt für die Menschen angebaut wird, da landet ja auch nur ein Teil auf dem Teller. Manche sagen, es sind gerade mal 50%. Der Rest geht verloren wegen Schädlingen, Schimmel, Fäulnis und so weiter. Könnte da auch noch an der Schraube gedreht werden?
Da könnte dran gedreht werden, allerdings kümmert sich zurzeit keiner so richtig darüber. die sich um Landwirtschaft kümmern, kümmern sich vor allen Dingen um ihre eigenen Profite. Und mit Lagerhaltung kann man keinen großen Profit machen. Profit machen kann man mit Hochleistungssaatgut, mit Pestiziden und mit Düngemitteln und auch mit Maschinen. Aber Lagerlogistik, das ist kein profitables Geschäft. Und deswegen ist in vielen Staaten die Landwirtschaftspolitik auch nicht mehr so recht dahinter. Und das müsste sich eigentlich ändern.
Also fassen wir mal die ersten Punkte zusammen. Wir bräuchten andere Getreidesorten offenbar, die besser an unser sich entwickelndes Klima angepasst sind. Aber apropos auf dem Teller, vieles von dem Getreide, was wir jetzt anbauen, das dient ja auch gar nicht als Nahrungsmittel, zumindest nicht für Menschen. Ist unser Problem vielleicht auch das Fleisch?
Das Fleisch ist eines unserer größten Probleme. Für Fleischproduktion werden die größten Mengen an Ackerflächen, die wir auf der Welt haben, verwandt für Futtermittel. Und Fleischproduktion löst gleichzeitig riesige Mengen an Klimagasen aus. Damit sind wir auf zwei Seiten in einem Problembereich, den wir uns auf Dauer nicht werden leisten können. Das heißt, unser Fleischkonsum, den werden wir dringend überdenken müssen und auch andere Qualitätsmaßstäbe da vielleicht ansetzen. Wir sind ja in Deutschland schon in der Diskussion auf dem Weg.
Aber jetzt ist es natürlich auch so, also es gibt vielleicht dann auch eine Konkurrenz, was die Flächen angeht. Aber man kann ja jetzt auch nicht überall da, wo man Viehfutter anbaut, Getreide anbauen. Es gibt ja Flächen, wo nichts anderes wächst als Gras, oder?
Das ist so. Das sind die großen Pampas der Welt, wo das so ist. Und auch die Savannenregionen Afrikas, da wo heute viel Herden und Viehhirten noch unterwegs sind. Da ist es auch vernünftig, das Grasland so zu belassen. Wenn wir uns die Frage stellen, wo muss denn in Zukunft das meiste an Getreide wachsen oder das meiste an Nahrungsmittel wachsen, dann muss der Zuwachs am stärksten in Afrika sein, weil dort das Bevölkerungswachstum am stärksten ist. Und die große Frage ist, wie macht man das dort? In Afrika wirtschaften überwiegend Kleinbauern mit geringer Produktivität. Und wenn man das anpacken würde, und das kann man anpacken, dann könnte man da etliches an Problemen lösen.
Wir haben eben oder Sie haben eben über das Geldverdienen auch gesprochen. Das Problem ist ja auch, dass oftmals die Bauern mit den Nahrungsmitteln gar nicht so viel Geld verdienen können. Es werden ja viele Anbauflächen deshalb für Pflanzen genutzt, aus denen hinterher Biosprit wird. Überspitzt gefragt, fördert eine grüne Ideologie vielleicht auch den Welthunger?
Also die grüne Ideologie, die sich im Biosprit manifestiert hat, ist eine total falsche Ideologie gewesen, weil sie auf Flächenkonkurrenz mit Nahrungsmitteln am Ende hinausgelaufen ist. Das erkennen auch mittlerweile viele. Aber es gibt immer noch einige Konzerne, die groß darauf setzen und versuchen, das sozusagen als Kompensationsmasse für die fossilen Energien einzusetzen. Auf Dauer, denke ich mir, haben solche Energien, die durch Ackerpflanzen gewonnen werden, wenig Chancen, wenn wir das ökologisch betrachten. Wir müssen am Ende dazu übergehen, alles direkt aus der Sonne zu beziehen oder aus dem Wind. Diesen Umweg über die Pflanzen können wir uns gar nicht leisten.
Wie wäre Ihre Strategie? Wie gehen wir einer weltweiten Hungerkrise am besten aus dem Weg?
Am besten, indem wir unser Nahrungsverhalten, also unsere Ernährung, ein bisschen überdenken. Wir müssen uns nachhaltiger ernähren. Das heißt für uns, erstens, wir dürfen nicht so viel wegschmeißen. Auch wir Europäer schmeißen ein Drittel der Lebensmittel weg. Wir müssen also auf Sicht einkaufen. Und wir müssen uns vor allen Dingen bei unserer Fleischproduktion und bei unserem Fleischkonsum fragen, wollen wir das in Zukunft überhaupt noch? Wollen wir nicht lieber zurückkehren zur Idee des Sonntagsbratens, wo es einmal in der Woche sonntags, wo alle um den Tisch sitzen, einen vernünftigen Braten gibt und den Rest der Woche gibt es halt was anderes oder die Reste vom Sonntagsbraten?
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Trockene Felder. Das Problem mit der weltweiten Getreideernte.
Die weltweite Getreideernte reicht nicht. Wir verbrauchen knapp 30 Millionen Tonnen mehr, als wir ernten. Die Folgen sind in Europa schon zu spüren. Während es bei Lebensmitteln allgemein zurzeit keine nennenswerten Preissteigerungen gibt, legten die Erzeugerpreise bei Brot- und Getreideerzeugnissen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 6,3% zu. Hungern müssen wir zwar nicht, die Lagerhäuser und Speicher weltweit sind gefüllt, aber die Frage, wie lange das noch gut geht, die wird schon gestellt.
HR Info. Das Thema. In 100 Sekunden. Trockene Felder. Das Problem mit der weltweiten Getreideernte.
Mit Getreide meinen wir Weizen, Mais oder auch Reis. Davon gibt es zu wenig. Ein Grund liegt auf der Hand, wir werden weltweit immer mehr und brauchen eben auch mehr zu essen. Der zweite Grund, Fäulnis und Schädlinge bedrohen unsere Ernten. Und der dritte Grund hängt damit zusammen, sagt Klaus Gier von der KfW-Bank.
Wir haben regelmäßig Naturkatastrophen in Regionen.
Damit meint er die große Hitze in Deutschland und die Folgen.
Da haben wir eine Getreideernte ungefähr von 20% niedriger als im langfristigen Durchschnitt.
Und diese Dürre wirkt dieses Jahr noch nach. Es fehlt noch immer Grundwasser, erklärt Mario Hergesell vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie.
Lokale Versorgungsengpässe, wie wir sie im letzten Jahr beobachtet haben, sind nicht auszuschließen.
Ändern wir doch einfach unser Verhalten, sagt der Journalist Wilfried Bommert. Das fängt ja mit unserem Fleischverbrauch an.
Für Fleischproduktion werden die größten Mengen an Ackerflächen, die wir auf der Welt haben, verwandt für Futtermittel. Und Fleischproduktion löst gleichzeitig riesige Mengen an Klimagasen aus.
Da wäre aus seiner Sicht schon noch Spielraum. Andererseits forschen Wissenschaftler schon an Möglichkeiten, Pflanzen oder Getreide gentechnisch zu verändern. Mit der Genschere. Und das zu unserem Nutzen, sagt Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner.
Zum Beispiel Tomaten, die hat man ja lange Jahre auf Größe gezüchtet und als unerwünschte Begleiterscheinung verloren sie eben den Geschmack. Nicht? Und das, sagen die Experten, könne man nun vermeiden.
Gentechnik und Verbraucherverhalten zusammen können demnach dafür sorgen, dass wir uns ums Essen nicht mehr sorgen müssen.
Trockene Felder. Das Problem mit der weltweiten Getreideernte.
Das Thema in 100 Sekunden zusammengestellt von Matthias Dächer aus der hr-Info-Redaktion.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in hr-Info. Am Morgen und am Nachmittag.